Ich möchte euch ein Wort lesen aus dem Johannesevangelium, Johannes 20, 19 bis 22. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in ihrer Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch! Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. In den anderen Evangelien ist das ähnlich oder auch ein bisschen anders beschrieben, aber so der Grundtenor ist doch: Die Jünger, als Jesus am Kreuz war, waren erstmal fertig. Die hatten keine, keine Spannkraft mehr. Sie hatten Angst. Sie haben sich zurückgezogen. Dass überhaupt sie noch zusammen dort in diesem Saal waren, war schon ein halbes Wunder, dass sie sich dort getroffen hatten. Vielleicht haben sie so gedacht, wir treffen uns ein letztes Mal und dann gehen wir alle wieder unseren Berufen nach. Ich weiß es nicht, aber irgendwie war diese Situation schon ziemlich depressiv für sie. Sie waren eigentlich mit dem Ganzen, was sie so erträumt oder gedacht hatten, mit Jesus am Ende. Es war vorbei. Jesus war gestorben. Er war tot. Was soll jetzt noch kommen? Was sollten sie jetzt noch machen? Sie hatten keine Kraft mehr. Und ich denke, genau aus diesem Grund ist diese Geschichte so wichtig, weil wir ähnlich ticken. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann merken wir doch auch, in uns ist so wenig von dem eigentlich, was Gott ja so verspricht, was er so vorstellt oder was wir uns vielleicht so am Anfang unserer Bekehrung vorgestellt haben. Wir haben so unsere Träume, unsere Hoffnungen gehabt, haben gedacht, das wäre so oder das wird so. Und dann am Ende kam dann die sogenannte Realität und wir mussten uns mit einem weniger aufsehenerregenden Christsein zufrieden geben. In dieser Situation waren die Jünger und sie hatten eigentlich Ähnliches. Und ich denke mal, auch in uns gibt es diese verschlossenen Türen. Wir haben unser Christsein so ein Stück abgeschlossen, haben es als Privatsache deklariert. Jeder kann ja seines Glaubens selig werden, so dieser Spruch. Und haben uns so ein Stück zurückgezogen und haben uns eingeschlossen hinter verschlossenen Türen und wollen eigentlich nur unter uns sein. Ein Phänomen, das ich in vielen Gemeinden kenne, die sich dann immer so um sich selber drehen und dann werden so ganz sonderbare Fragen plötzlich wichtig. Darf ich das oder darf ich das nicht? Und dann gibt es da theologische Auseinandersetzungen. Aber eigentlich zeigt das nur, man beschäftigt sich im Grunde nur mit sich selbst und nicht mehr mit dem, was um einen herum ist oder was Jesus eigentlich uns als Auftrag gegeben hat. Wir wollen nur so unter uns sein und der Auftrag selbst geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Menschen. Der ist so weit weg von uns. Und ich spreche da gar nicht so weit weg, denn ich empfinde oft ähnlich. Ich würde mich da nicht über euch stellen wollen oder über irgendjemanden, sondern man empfindet manchmal so eine Kraftlosigkeit und Mutlosigkeit. Und dann kommt man so vielleicht in bestimmte Dinge hinein, sei es die Wissenschaft, sei es andere Dinge, die einem so absolut das Gegenteil erzählen wollen von dem, was man so in der Bibel gelesen hat oder was man selbst so in seinem Herzen glaubt. Und das ist dann so schwierig, immer diese Auseinandersetzung, immer wieder dieses Kämpfen müssen vielleicht, denkt ihr so. Und so waren die Jünger in diesem Zustand und hingen, zu gut Deutsch gesagt, richtig schön durch. Die hatten einen richtigen Hänger. Ja. Alles vorbei. Ich rette meinen Glauben vielleicht noch so halbwegs bis zum Himmel. Und ihr kennt ja die Fußmatte dort im Himmel, die ist schon längst überfüllt. Hauptsache, ich komme irgendwie da oben an. Alles andere soll mir egal sein. Ich halte meinen Glauben so für mich ganz fest. Erinnert mich so ein bisschen an den, der sein Talent vergraben hat und dann am Ende mit leeren Händen dastand. Ich denke, diese Fußmatte ist unser nicht würdig. Ich sage es mal ganz frech. Ja. das ist nicht das, warum Jesus für dich gestorben ist, damit du gerade mal eben so ja, die Fußmatte dort oben im Himmel erreichst. Das möchte er nicht. Und deswegen kam Jesus zu den Jüngern. Und ich finde diese Geschichte so schön. Jesus ist zu ihnen gekommen, in diese Situation eigentlich hinein, wo sie nur noch so ja, vor sich hingebrütet haben, vielleicht vor Angst geschlottert haben. Hoffentlich kommen die Juden nicht auf den Trichter und erfahren irgendwie, dass wir uns hier versammeln und so. Also er kommt dort mitten rein. Und was er macht, ist eigentlich etwas völlig Konträres. Wenn, ich möchte es mal so ausdrücken, wenn ich jetzt als Pastor in eine Gemeinde kommen würde und hätte so richtig Ambitionen, da muss jetzt eine tolle Gemeinde draus werden, ja? Was würde ich machen, wenn die Gemeinde so wäre, dass sie nur Angst hat, sich um sich selbst dreht, keine Zukunftsperspektive hat? Huh? Wenn ich menschlich vorgehen würde, dann würde ich die große Keule rausholen und würde erstmal alle erschlagen. Ist doch so, oder? Ihr Schlottern, ihr Zottern, ja? Ihr kennt die Geschichte, oder? Ihr seid es nicht würdig, ihr müsst vorangehen, ihr müsst was tun. Raus mit euch, los, zack, wir machen Straßeneinsätze, wir machen das und dann gibt es den großen Hinterntritt. Was macht Jesus? Geht er so mit seinen Jüngern um? Nein, nein. Der kommt da ran und sagt, Friede mit euch. Habt keine Angst, Friede sei mit euch. Angst und Friede passt nicht zusammen, das wisst ihr, ja? Ihr seid ja noch aus der Generation zum Teil, die den Krieg miterlebt hat. Wenn Friede da ist, ist auch keine Angst da. Das gehört einfach nicht zusammen. Und das ist das, was er ihnen wünscht. Friede euch. Habt keine Angst. Macht euch kein schlechtes Gewissen. Ihr seid nicht schuldig oder wie auch immer, ja? Ihr müsst nicht noch mehr Zähne zusammenbeißen und euch hier irgendwie durchquälen durch dieses Leben, damit ihr das irgendwie schafft, ja, ein halbwegs brauchbares Christsein zu führen, was immer das auch ist. Nein, er sagt, Friede euch. Und dann gibt er ihnen ein Zeichen. Schaut euch meine Hände an. Durchbohrt. Für wen denn durchbohrt? Für euch. Das habe ich für euch getan. Oder meine Seite, wo der Speer reingedrückt wurde und dann das Blut und Wasser ausgetreten ist. Warum habe ich das gemacht? Für euch. Nur für euch. Warum? Weil es mir wertvoll erschien, euch zu erlösen. Weil ihr etwas seid in meinen Augen. Weil ihr nicht die Hänger seid, die Angsthasen oder die völlig unbrauchbaren oder dummen Leute, sondern ihr seid es wert, dass mein Leben für euch geopfert wurde. Ihr seid es wert. Und das adelt uns. Das ist es eigentlich, was dir deinen Wert gibt. Das wollte Jesus uns damit sagen. Und das hat er den Jüngern dort gesagt. In dieser, ja, ich möchte fast sagen, fast privaten Zusammenkunft, die sie dort hatten. Es geht nicht darum, dass ihr Angst habt oder dass ihr versagt habt. Er hat Petrus ja auch keinen Vorwurf gemacht, dass er ihn dreimal verleugnet hat. Er hat ihm nur gesagt, liebst du mich noch? Hast du mich so lieb? Und Petrus musste wirklich sagen, du weißt es, dass ich dich lieb habe. Also er war sich selbst noch nicht mal mehr sicher. Kein Vorwurf, kein Druck, keine Drohpredigt oder Moralpredigt oder sonst irgendwas kam über seine Lippen. Nichts dergleichen, sondern er hat ihnen gezeigt, ich bin da. Ich bin wieder da für euch. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen. Jesus ist wieder da. Er ist auferstanden. Wir bekommen ja bald die Osterfeiertage und da ist es doch die zentrale Botschaft. Jesus ist auferstanden. Und das heißt, er lebt, er ist da. Er ist in deinem Leben präsent, wenn du an ihn glaubst. Er ist da. Er gehört zu deinem Leben, sobald du Ja gesagt hast zu ihm. Und das ist etwas, was wir begreifen sollten, oder das heißt begreifen sollten, was wir in unser Herz hineinlegen sollten. Es gehört jetzt nicht mehr uns, dieses Leben. Er ist jetzt derjenige, der in unserem Leben präsent geworden ist. Und das wollte er den Jüngern zeigen. Er wollte zeigen, ich liege dort nicht im Grab und bin vergammelt. Ich bin keine alte Religion, die aus irgendeinem toten Religionsstifter gegründet worden ist. Ich bin ein lebendiger Gott, der immer noch, auch jetzt nach 2000 Jahren lebt, der für dich lebt, der da ist und der in deinem Leben präsent ist. Und als er sie dann ausgesandt hat, da hat er ihnen etwas mitgegeben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Er hauchte sie an und spricht zu ihm: Empfangt Heiligen Geist. Warum? Hört sich doch ein bisschen merkwürdig an, oder? Ich meine, wie er das gemacht hat, ist unterschiedlich überliefert, aber ist ja auch egal. Es ist wichtig, dass wir begreifen, dass zum Christsein auch der Heilige Geist gehört. Warum? Als das Volk Israel in der Wüste war und dort gewandert ist, wo sind sie hingewandert? Wisst ihr das? Auch, ja. Da in der Nähe haben sie sich rumgetrieben, ja. Nein, sie sind immer Gott nachgelaufen. Es gab nämlich die Rauchsäule und die Feuersäule, die sogenannte Schechina, ja. Und immer wenn die Rauchsäule sich aufgehoben hat und weitergezogen ist, haben die ihre Sachen gepackt und sind dem nachgelaufen, ja. Also im Grunde genommen wussten die selber gar nicht, wo die hingehen, sondern die sind immer nur Gott nachgelaufen. Mehr hat in ihrem Leben in dem Moment eigentlich keine Rolle gespielt. Sie sind Gott nachgelaufen. Und immer, wenn die Leute abends in ihr Zelt gegangen sind und sich zur Ruhe gelegt haben, was haben sie dann als letztes gesehen? Die Feuersäule. Sie wussten, Gott ist da. Gott ist bei uns durch dieses sichtbare Zeichen der Feuersäule. Und wenn sie morgens aufgestanden sind und die Sonne schon geschienen hat, dann haben sie die Rauchsäule gesehen. Und sie haben gewusst, wenn ich mich hinlege, kann ich beruhigt schlafen, weil Gott da ist. Und wenn ich aufstehe und die Herausforderungen des Tages bewältigen muss, dann weiß ich, Gott ist da. Gott ist in meinem Leben. Er ist da. Damals war es ein Bild, ich sage es mal so, mit einem gewissen Abstand. Aber genau das Gleiche, was diese Rauchsäule und die Feuersäule beinhaltet, das ist heutzutage der Heilige Geist. Der ist natürlich jetzt nicht, ich möchte mal sagen, in der Gemeinde, dass ihr hier so eine Räucherkammer habt, ja, wo dann so eine Rauch- oder Feuersäule über der Gemeinde schwebt. Das wäre natürlich ideal oder toll. Beste Werbung, die man sich vorstellen kann. Aber so ist es nicht, sondern die Rauch- und die Feuersäule sind jetzt in deinem Herzen. Ja? Und das ist das, was zeigen soll. Gott ist da. Wenn du morgens aufstehst und an Jesus denkst, dann wirst du es entweder spüren oder unbewusst wissen. Eine sonderbare Art. Ich bin nicht allein, Gott ist da. Er ist da. Denn der Geist zeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das hört sich etwas kompliziert an, meint aber genau das. Du hast eine innere Ahnung, ein Glauben, eine feste Gewissheit, wie auch immer man das ausdrücken soll. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Gott ist bei mir. Jesus ist bei mir. Ja? Er ist da. Und das ist etwas ganz Entscheidendes für unser Leben. Ohne diese Erkenntnis, ohne dieses Wissen, ohne dieses Gefühl, wie auch immer man es ausdrücken mag, kannst du gar nicht mutig sein, kannst du gar nichts machen. Es geht gar nicht. Das konnten die Jünger nicht, obwohl das gestandene Männer waren. Und ich glaube nicht, dass wir es können, ja? Die wir bekennende Weicheier sind. Das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen diese Gewissheit, dieses innere Wissen. Jesus ist in meinem Leben präsent. Wenn du abends ins Bett gehst, dann kannst du dich getrost hinlegen mit der Gewissheit, ich bin nicht alleine. Jesus ist da. Er ist da. Und manchmal macht er ja auch Dinge, wo wir merken, hoppla, das ist so ein Zeichen, dass er da ist. Ich habe euch ja von unserem Sturm erzählt. Das war ganz verrückt. Ich habe gebetet, dass Gott unser Haus schützt. Und unser Haus war fast das einzige in der ganzen Nachbarschaft, das keine Schäden erlitten hat. Klar, ein paar Schrapnellen an der Hauswand, okay. Aber bei unserer Nachbarin ist die Fensterscheibe geplatzt, weil da eine Bank reingeflogen ist. Unser einer Nachbar hat seine Gerüste verloren, der andere sein ganzes Dach, was auf die Straße geflogen ist. Also da ist einiges passiert. Manchmal zeigt er es uns, nicht immer, dass er uns schützt. Ja? Ob ich mich bette oder wach bin, ich bin immer in seiner Nähe. Er ist immer da. Und deswegen ist es auch nicht so schwer, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Du musst nicht erst hier in die Gemeinde laufen und dann ein großes Gebet sprechen oder dich hier vielleicht so auf die Erde legen, wie die Priester das manchmal müssen, um mit ihm in Kontakt zu gehen. Oder du musst auch keine Kerze anzünden hier irgendwo, um ihm zu zeigen, dass er was tun soll. Sondern ein Gedanke reicht, weil er nicht ferne von uns ist. Er wohnt nämlich in dir. Also noch näher geht's gar nicht. Du kannst jederzeit überall mit ihm zusammen sein. Und dazu ist der Heilige Geist da. Wir denken ja manchmal an diese, als Pfingstler so, an diese Geistesgaben und diese Dinge. Natürlich unterstützt er uns in unseren Aufgaben. Aber das ist nicht seine Hauptaufgabe. Der Heilige Geist wird auch Tröster genannt. Der ist also nicht irgend so eine Energiequelle, die du anzapfen kannst und dich dann wie Superman fühlen. Darum geht es ihm gar nicht. Sondern er ist die Innewohnung des lebendigen Gottes in deinem Leben. Es ist das, was dein Leben eigentlich erst zu dem macht, was du dir vielleicht wünschst und vorstellst. Dazu ist der Heilige Geist da. Er ist nicht als Machtinstrument, damit wir mal der Welt zeigen können, wo es lang geht, gedacht. Ja? So, wenn ich jetzt Prophet bin, dann kann ich den Leuten mal endlich sagen, was sie alles falsch machen. Dazu ist das nicht da. Das ist eine ja, schon fast Perversion dieser Gabe. Nein, es ist dazu da, Menschen zu helfen. Und zwar von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Gott hasst Macht. Das möchte ich euch nur sagen. Jeder, der nach Macht strebt, ist im Reich Gottes fehl am Platze. Denn der, der groß unter euch sein soll, soll aller Menschen Diener sein. Also Gottes Maßstäbe sind da sehr extrem, anders als unsere. Und so ist auch die Gabe des Heiligen Geistes, die Geistesgaben, nicht zur Machtentfaltung da, sondern nur, damit Menschen geholfen werden. Wann hat Jesus geheilt? Wenn sein Herz berührt war. Wenn er Mitleid mit Menschen hatte, wenn er Menschen helfen wollte. Nicht um zu zeigen, ich bin hier der große Superheld. Ja? Dann wäre er von der Zinne des Tempels gesprungen und die Engel hätten ihn aufgefangen. Hat er aber nicht gemacht. Weil es nicht um Macht geht, sondern um Hilfe, um Liebe, Menschen zurechtzubringen. Zurück zu unserer Angst. Wenn du Angst hast, den Auftrag nicht erfüllen zu können oder zumindest dein Leben nicht so leben zu können, wie Gott es sich vorstellt, dann bist du in der Reihe der Menschen gut einsortiert. Das ging über all die Jahrtausende allen Menschen so, die Christ geworden sind. Alle können es eigentlich nicht. Und natürlich gesehen können wir es auch gar nicht. Wir brauchen Gott dazu. Und das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern klar machen möchte. Er möchte nicht, dass wir in Furcht und Ängstlichkeit leben. Er möchte, dass wir unser Leben in Würde leben, als Christen, so wie er sich das vorgestellt hat. Aber nicht aus unserer Kraft, sondern aus seiner. Darum ist der Heilige Geist gekommen. Darum hat er in dir Wohnung gemacht und möchte in dir leben, möchte dir die Kraft geben, damit du dein Leben so führen kannst, wie Gott es sich vorgestellt hat. Das ist der Grund. Und das ist das, was die Jünger hier lernen sollten. Und darum sagt er ihnen, Friede euch. Habt Frieden. Oder modern ausgedrückt, Mensch, seid doch mal ein bisschen locker. Ja? Legt doch mal ein bisschen ab, was ihr euch so an Sorgen und Problemen macht. Was sind denn schon die Juden, die paar Leutchens da, die euch vielleicht nach dem Leben trachten? Was ist das überhaupt? Das sind Peanuts für Gott. Seid locker. Friede soll euer Herz erfüllen, soll es euch geben. Er möchte, dass wir begreifen, wenn Gott an unserer Seite ist, dann ist nichts unmöglich. Dann kannst du so leben, wie er sich das vorstellt. Du kannst die Dinge tun. Vielleicht nicht hundertprozentig, ihr kennt das ja, aber immerhin immer mehr so, wie er sich das vorstellt. Gott möchte dir heute Morgen einfach sagen, halt doch mal ein bisschen fest daran, dass du weißt, er ist da und er ist gerne bei dir. Er hat alles für dich gegeben. Er hat sein ganzes Leben für dich dahingegeben. Und deswegen bist du für ihn wertvoll. Und in deinem Leben ist er präsent. Er möchte dir das geben, was du brauchst. Was haben die Jünger danach gemacht? Sie sind losgezogen, oder? Sie sind einfach losgegangen, haben das gemacht, was sie konnten. Wir haben ja nur einen Teil überliefert bekommen von dem, was die Jünger gemacht haben. Paulus ist da ja sehr stark, Petrus, Johannes, da haben wir so ein bisschen was mitbekommen, wie die Jünger dann das Evangelium verkündet haben. Aber auch die anderen, ein Thomas und wie sie alle hießen, sie haben eigentlich nach ihrer Kraft das Evangelium weitergebracht. Und dann möchte ich euch noch mal was sagen. Wenn man dann so ein bisschen in die Kirchengeschichte reingeht, dann sieht man, dass die Christen ja zum Teil auch versklavt worden sind. Das war ja damals üblich, weil die Römer ja Sklaven gemacht haben. Und das waren immer andere, nicht Römer, die sie versklavt haben. Aber diese jüdischen Sklaven beziehungsweise einfachen Frauen, die dann vielleicht in irgendwelchen Haushalten bei den Römern arbeiten mussten, die haben ihren Glauben bekannt. Die haben es einfach gemacht. Die haben, wie man so schön sagt, ein stilles christliches Leben geführt. Natürlich haben sie da die Leute nicht unter Druck gesetzt und gesagt, du musst dich bekehren oder so. Aber sie haben manchmal, möchte ich sagen, viel mehr bewirkt, als irgendeine Straßenpredigt je bewirkt hätte, weil sie die Menschen auf der menschlichen, normalen Ebene angesprochen haben. Es geht also nicht darum, dass du jetzt Evangelist wirst, dass du nach Indien oder Afrika oder irgendwo sonst wohin gehst, sondern es geht darum, dass du den Mut bekommst, einfach das zu leben, was du glaubst. Und das kannst du nicht von selbst. Das kannst du nur durch den Heiligen Geist, die Innewohnung Gottes in deinem Leben. Dieses Bewusstsein, ich bin nicht alleine. Wenn ich beim Bäcker stehe und meine Nachbarin fragt, na, wo gehen Sie denn Sonntag hin? Dann kannst du dir sicher sein, du bist nicht allein. Du kannst ganz offen sagen, ja, ich gehe in die Gemeinde. Mache ich jeden Sonntag, mache ich so gern. Ja, reicht schon. Du bist nicht allein. Garantiert hast du mindestens 3 Leute hinter dir. Von den Engeln will ich gar nicht reden. Ja, die gibt es ja zuhauf. Aber die 3, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, die hast du immer bei dir. Die sind immer da. Du bist nie alleine. Wenn du auf der Arbeit bist, ja, und vielleicht, ich weiß es ja nicht, die Gewohnheit hast, sonst vorm Essen zu beten und dort im Frühstücksraum nicht alleine sein kannst, dass du kurz die Augen schließt und die Leute dich dann vielleicht komisch angucken. Hab keine Angst, du bist nicht alleine. Du bist nicht allein. Du bist immer in der Mehrzahl. Das dürfen wir nie vergessen. Und der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Du bist nicht alleine. Du brauchst keinen Druck auszuüben auf Menschen. Du brauchst einfach nur das zu leben, was du bist. Lieb deine Gewohnheiten, lieb deine Dinge, die du als Christ gelernt hast oder die dir wichtig geworden sind in deinem Leben. Lieb sie einfach, ohne Menschen damit zu konfrontieren oder sie bloßzustellen. Brauchst du doch nicht. Bei mir war das früher immer so, dass sie mich nachher gefragt haben, du hast doch einen Draht, kannst du nicht denen da oben mal sagen, dass am Wochenende schönes Wetter ist, wir wollen grillen. Ja? Die haben das irgendwie mitgekriegt. Nicht, weil ich sie evangelisiert habe oder mit der Bibel erschlagen habe. Ja, das hätte sowieso nichts gewirkt. Ich habe das nämlich auch mal probiert, das geht nicht. Die wussten es einfach und haben es akzeptiert. Die schlechten Witze wurden immer besser, jedenfalls in meiner Gegenwart. Ihr wisst das ja, so im Handwerk sind die Redensarten etwas rauer als bei den Studierten. Und so war das dann. Wenn wir einfach nur leben, das Leben, was wir sind, ohne Angst, weil wir wissen, Gott ist bei uns, dann ist das so einfach. Setz weder dich unter Druck, noch die Menschen deiner Umgebung. Das ist ein Schlüssel, was ich mir mal gesagt habe. Denn immer dann, wenn ich aufgehört habe, krampfhaft Leute jetzt vom Glauben überzeugen zu müssen, dann habe ich genau das Gegenteil bewirkt. Aber wenn ich locker war und einfach so gelebt habe, dann haben sich die Leute bekehrt. Als mein Bruder zum Glauben kam, das war der erste in unserer Familie, da ging es mir grottenschlecht, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn ich so von meinem Gefühlsleben geguckt hätte, hätte ich gesagt, ich bin gar kein Christ mehr. So schlecht habe ich mich gefühlt. Weil vorher bin ich auf Wolke 7 dahin geschwebt und dann kennt ihr ja, irgendwann ist das Gefühl dann mal ein bisschen im Keller. Das war in der Zeit. Ich habe ihn überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Gar nicht. Aber ich habe bekannt das, was ich machen will. Er wollte mit mir dann weg. Ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt. Wir haben dann da so ein bisschen rumgehangen immer zusammen. Und da habe ich gesagt, nee, morgen kann ich nicht, da gehe ich in die Gemeinde. Das war eigentlich der einzige Satz, den ich christlich jetzt gesprochen hatte. Und dann hat er gefragt, was machst du denn da? Da habe ich gesagt, da ist Jugendstunde und da gucken wir uns einen Film an. Und dann guckte er mich so an und ich habe gedacht, naja, jetzt kommt irgend so eine Rechtfertigung. Er konnte ja immer gut reden, was am Christsein alles schlecht ist und so. Nö, da sagt er, ich komme mit. Und dann haben wir uns den Film angeguckt, Alles für Peter. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So ein bisschen lustiger Film war das. Und mein Bruder heißt Peter. Danach hat er mir dann erzählt, was er alles nicht gut fand. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr so mal Leute mit in die Gemeinde gebracht habt. Aber dann ist er doch dabei geblieben und fing an, Fragen zu stellen. Von da an wurde es dann richtig anstrengend, weil ich mir alles das, was ich so theologisch wusste oder nicht wusste, erstmal zusammenreimen musste. Ich war ja noch ganz jung im Glauben, bis er dann irgendwann mal sich für Jesus entschieden hat. Aber ohne Druck. Es war kein Druck da. Ich musste ihn nicht bekehren, versteht ihr? Um dann besser zu sein oder Gott zu gefallen oder sowas. Habt Frieden. Lasst los. Seid locker. Aber seid euch bewusst, der Heilige Geist ist in euch. Er ist in euch. Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht alleine. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Nein, ich würde sogar mal sagen, hört auf, es allein zu schaffen, sondern macht es mit Gott. Es ist so leicht, so einfach. Und ich habe es ja auch schon mal gesagt, es gibt über 50 Aktivitäten in der Bibel, die der Heilige Geist hat. Da bleibt für uns nichts mehr, ehrlich. Er überführt zur Sünde. Er macht die Menschen erst aufmerksam und. Ja, die ganzen Geistesgaben. Also man müsste das nochmal zusammenstellen. Ich habe das irgendwo zu Hause mal alles aufgeschrieben. Es sind tatsächlich über 50 Aktivitäten, da bleibt nichts mehr. Und wenn du Gott machen lässt in deinem Leben, dann wirst du das sehen, was du glaubst, garantiert. Weil er lässt sich nichts nehmen. Ja. Aber sei dir eins ganz, ganz sicher, Gottes Geist ist in dir. Er hat uns angehaucht, jetzt mal bildlich gesprochen. Der Heilige Geist ist seit deiner Entscheidung für ihn in dich hineingekommen, um dir zu zeigen, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Gott wohnt in dir und du bist für ihn sehr, sehr wichtig. Die Jünger hatten Angst und Gott ist ihnen in ihrer Angst begegnet. Das ist das, was ich immer so schön finde. Vielleicht hast du jetzt auch Angst und bist unsicher und weiß nicht, wie es weitergeht. Denkst vielleicht, naja, mein Christsein kannst du in die Tonne hauen. Nein, Gott begegnet dir. Mach einfach dein Herz auf und du wirst seine Berührung spüren. Du wirst merken, Gott ist da, er ist bei dir. Er lässt dich nicht alleine. Er macht keinen Vorwurf, er macht auch nichts irgendwie, dass du jetzt unter Druck dich fühlst, sondern er lässt dir die freie Entscheidung. Komm, komm in sein Herz, an sein Herz und nimm das mit, was er dir gibt, seinen Heiligen Geist. Hab keine Angst davor. Amen.